HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Hessens Innenminister Peter Beuth hat in Wiesbaden die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorgestellt. Lässt man die zwei Pandemiejahre in der Statistik unberücksichtigt, gab es in Hessen im letzten Jahr so wenige Straftaten wie seit 1981 nicht mehr. Klingt erstmal ziemlich gut, finde ich. Aber wir schauen jetzt mal genauer drauf. Es gibt historisch gute Werte, aber die Polizei blickt trotzdem mit großer Sorge auf ganz neue Entwicklungen. Tobias Häuser berichtet.
Mit insgesamt über 368.000 Delikten steigt die Kriminalität in Hessen leicht an und erreicht damit in etwa das Niveau der Jahre vor der Pandemie. Allerdings betont Innenminister Beuth auch, die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, sei im Langzeitvergleich auf einem historischen Tiefstand. Die Aufklärungsquote liegt bei über 63%, auch das ein Spitzenwert der letzten Jahrzehnte. Trotz der guten Zahlen der Kriminalstatistik, das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Bürger sei ein anderes. Deshalb würden sie auch befragt, warum sie sich nicht sicher fühlten.
Wo sind Räume, in denen sich Bürgerinnen und Bürger nicht wohlfühlen, wo sie Angst haben vielleicht, wo das Sicherheitsgefühl beeinträchtigt ist, um dann darauf zu reagieren? Entweder mit kommunalen Maßnahmen oder eben mit polizeilichen Maßnahmen. Das ist ein Stückchen Weiterentwicklung, weil es bringt nichts, wenn nur die Zahlen gut sind und die objektive Sicherheit gut ist. Wenn Bürgerinnen und Bürger sich nicht gut fühlen, sich nicht sicher fühlen, dann müssen wir weiter an der Verbesserung dieses Sicherheitsgefühls arbeiten.
Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche sei so niedrig wie nie zuvor, aber Dunkelheit, Dreck und Lärm verursachten trotzdem ein Gefühl der Unsicherheit. Große Sorgen allerdings bereitet der Polizei die zunehmende Jugendkriminalität. Hier gäbe es einen Anstieg bei der schweren Körperverletzung um 33%. Ein Grund, in den 2 Jahren der Pandemie habe es kaum öffentliches Leben gegeben.
Während wir die Beschränkungsmaßnahmen in den Jahren 2020, 2021 hatten, war jetzt wieder sozusagen etwas unbeschwerter das Leben möglich. Und das hat natürlich auch entsprechende Tatgelegenheiten geboten. Und da sind ganz offensichtlich Kinder, Jugendliche und Heranwachsende dann eben auch verstärkt bei den Straftaten mit dabei gewesen.
Und große Sorgen bereitet den Ermittlern auch die ständig wachsende Zahl von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Auch Fachleute sind erschrocken, wie groß die Dimension dieser Verbrechen ist. Energiekrise und Inflation haben dafür gesorgt, dass andere Delikte wieder deutlich zugelegt haben, wie der Ladendiebstahl oder auch ein neues Phänomen, so Andreas Röhrig, Präsident des Landeskriminalamtes.
Was wir feststellen, ist tatsächlich, dass es im Bereich der Tankbetrügereien beispielsweise einen Anstieg von Fallzahlen gibt. Es gibt im Bereich der Holzdiebstähle einen Anstieg.
Soweit Andreas Röhrig, der Chef des Landeskriminalamtes in Hessen, im Beitrag von Tobias Häuser über steigende Kriminalität in Hessen im letzten Jahr. Die Gewerkschaft Verdi hat Auszubildende von Bund und Kommunen in ganz Deutschland heute zu einem ganztägigen Jugendstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen, aus Kliniken, Sparkassen und Kommunen zum Beispiel. Es geht um mehr Geld für die Azubis und um Übernahmegarantien nach dem Abschluss. Die zentrale Demo der Azubis war für Hessen in Kassel. Davon berichtet Jens Wellhühner.
Laut sind sie. Etwa 1000 Demonstrierende ziehen durch Kassels Innenstadt. Auch Pflege-Azubis der Lahn-Dill-Kliniken machen mit. Sie halten ein Plakat hoch mit dem schmissigen Slogan »Klatschen füllt den Teller nicht«. Pflege-Azubi Markus Chris kann dem nur zustimmen. Zwar gab es in der Corona-Zeit viel Applaus für die Angestellten und Azubis in Kliniken, aber
mit nur Klatschen und irgendwelchen Einmalzahlungen ist es da echt absolut nicht getan.
Markus Chris will Pflegefachmann werden, aber der 24-Jährige zieht ein bitteres Fazit.
Ich sorge dafür, dass Menschen gesund werden. Ich bin systemrelevant, ich bin wichtig für die Menschen, aber scheinbar bin ich den Menschen nicht wichtig.
Die Ausbildungsvergütung auch im Pflegebereich sei viel zu niedrig, sagt der junge Mann. Das merkt er jetzt ganz stark im Supermarkt.
Ich habe quasi mein Gehalt mit Gurken aufgerechnet. Aktuell kosten ja Gurken im Laden schon fast bis zu 2 Euro und das ist unglaublich viel. Und ich als Auszubildender kann natürlich nicht auf Heizkosten verzichten. Ich muss mich auch irgendwie ernähren, Kleidung brauche ich auch. Und das kostet alles, es wird immer teurer und irgendwann kann ich es mir halt gar nicht mehr leisten.
2020 hat er angefangen. Damals sei das Azubi-Gehalt noch ganz in Ordnung gewesen. Aber jetzt macht die Inflation es für ihn und seine Kollegen einfach schwer.
Jeder Mensch hat das Bedürfnis auf Unterhaltung. Vielleicht mal abends irgendwie in eine Disco gehen, Kino. Ich meine, ich muss ja auch irgendwie leben. Und das ist halt momentan recht schwierig möglich. Ja, also am Ende habe ich so um die 500 Euro zum Leben für einen Monat.
Markus Chris steht bei der Demo neben Caroline Hack von der Jugendorganisation der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Sie hat den Jugendstreiktag in Hessen mitorganisiert und fordert
200 Euro mehr an die unbefristete Übernahme in Vollzeit im erlernten Beruf. Und das, was die Arbeitgeberinnen in der zweiten Runde angeboten haben, einfach absolut frech und völlig unzureichend.
Viele fordern hier auch mehr Absicherung für Azubis, zum Beispiel Christian Kridde. Er arbeitet bei der Fraport am Frankfurter Flughafen.
Und die unbefristete Einstellung ist sehr wichtig, weil ich musste auch selber überlegen, werde ich jetzt unbefristet eingestellt oder nicht. Und da macht man sich schon Gedanken, auch vor allem jetzt wieder.
Christian Kridde hat jetzt doch noch einen festen Job bei der Fraport bekommen. Trotzdem demonstriert er mit den Azubis aus Solidarität. Eine unbefristete Stelle hat Pflege-Azubi Markus Chris noch nicht. Wenn er den Abschluss in der Tasche hat, bleibt er dann in der Klinik?
Ich hab's vor, aber ich hoffe wirklich, dass sich was ändert, weil sonst werde ich nicht in dem Beruf bleiben. Zumindest nicht auf Dauer.
Und so zieht er mit den 1000 anderen demonstrierend durch Kassel. Die Tarifverhandlungen werden auf jeden Fall schwierig.
Auch Azubis im öffentlichen Dienst wollen mehr Geld. Deshalb haben sie heute in Kassel demonstriert. Jens Wellhühner hat darüber berichtet. Es ist der Sitz des Hessischen Landtags, das Stadtschloss in Wiesbaden. Seit 5 Jahren wird es bereits saniert. Und wie es bei alten Häusern ebenso ist, ergeben sich beim Sanieren meistens Überraschungen. Und die kosten in der Regel viel mehr Geld und viel mehr Zeit, als man eigentlich eingeplant hatte. So auch beim Stadtschloss in Wiesbaden, dessen Bau- und Restaurationsmaßnahmen einmal mit 18 Millionen Euro eingepreist waren und sich Stand heute fast verdoppelt haben. Wieso die Kosten so explodiert sind und wie weit die Sanierungsarbeiten eigentlich inzwischen sind, das hat unsere Reporterin Simone Bese sich zeigen lassen.
Beim Betreten der 3. Etage des Ostflügels entdecken wir rechter Hand einen bunten Kabelsalat aus dem Rohputzragen, linker Hand eine Palette mit Dämmmatten, eindeutig 21. Jahrhundert. Geradeaus im zukünftigen Raum der Stille bohren und schrauben Handwerker Verkleidung an die Wände. Eine ungewöhnliche Schlossführung ist es, mitten durch die Bauarbeiten des Wiesbadener Stadtschlosses, geleitet von Landtagsdirektor Peter von Unruh, der bei den Renovierungsarbeiten immer wieder neue Überraschungen erlebt.
Wir haben lange Voruntersuchungen gemacht und trotzdem ist es so wie in jedem Denkmal, man hat immer wieder noch Dinge, die man vorher nicht geplant hat, die man neu entdeckt, die uns dann auch vor neue Herausforderungen stellen und die auch weitere Untersuchungen erforderlich machen.
So wurde etwa ein Wasserkanal entdeckt, der untersucht und in die Baupläne eingearbeitet werden musste. Auch Hausschwamm und Hausbock, einem Pilz und einem Käfer, musste man erstmal den Garaus machen. Das dauerte länger und es kostet mehr. Derzeit geplant sind 35 Millionen Euro, doppelt so viel wie veranschlagt.
Also Baukostensteigerungen sind natürlich zum einen dadurch passiert, dass wir mehr Schädlingsbefall hatten als erwartet. Wir hatten Ukraine-Krieg mit Materialkosten und Unterbrechungen von Lieferketten. Corona hat dazu geführt, dass die Baumannschaften hier nicht da waren. Dadurch hat es Verzögerungen gegeben.
Der erste Bauabschnitt mit den großen Umbauten soll statt in diesem nun erst im nächsten Jahr fertig werden. Dann kann der zweite Bauabschnitt beginnen, die Renovierung der prunk- und prachtvollen Räume und Säle, die Restauration von Wandgemälden, Böden, Textilien und Möbeln. Restauratorin Katrin Elsner begutachtet schon jetzt das Interieur mit den vielen Originalen, die noch erhalten sind aus der Zeit, als das Schloss als Residenz der Herzöge von Nassau vor knapp 200 Jahren erbaut wurde.
Wir untersuchen im Moment sämtliche Räume des Schlosses. Es gibt viele Räume, die so stark überarbeitet sind, dass man es auf den ersten Blick nicht mehr sieht. Und wir schauen alle an und versuchen dann ein Konzept zu finden, wie man die historischen Oberflächen am besten konservieren kann.
Gut möglich, dass dann noch mehr Zeit und Kosten anfallen, bis das Gebäude innen und außen wieder komplett hergestellt ist. Heißt, mehr Steuern für das Stadtschloss. Profitieren soll davon aber nicht nur die hessische Kulturlandschaft, sondern auch die Abgeordneten und Mitarbeiter im Landtag. Sie bekommen durch den Umbau nämlich neue Büros, erklärt Landtagsdirektor von Unruh.
Die Büros werden jetzt hell und freundlich und anders als das früher war, wo sie eigentlich eher dunkle Löcher waren, sind jetzt tatsächlich interessant für viele, die gerne hier arbeiten werden wollen. Da kommen Wünsche von allen Seiten, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, genauso wie von Abgeordneten, die sagen, na, wenn es mal fertig ist, würden wir da gerne einziehen.
Bis mindestens nächstes Jahr müssen sie sich damit aber noch alle gedulden.
Das Stadtschloss in Wiesbaden wird saniert und die Kosten explodieren. Simone Beser hat uns die Hintergründe erklärt. Vor 175 Jahren, im Jahre 1848, da hat in der Frankfurter Paulskirche die erste deutsche Nationalversammlung getagt, mit dem Ziel, eine freiheitliche Verfassung und einen deutschen Nationalstaat zu gründen. Auch wenn die Revolution 1848 gescheitert ist, waren es doch die Anfänge der Demokratie in Deutschland. Und die Paulskirche gilt als Wiege der Demokratie. Deshalb feiert Frankfurt jetzt das Paulskirchenjubiläum. Gestern Abend war der Auftakt. Hanna Immich war dabei.
Passend zum Thema spielt das HR-Sinfonieorchester den Revolutionsmarsch von Johann Strauss. Und Frankfurts Bürgermeisterin Eskandari Grünberg begrüßt die Gäste in der vollbesetzten Paulskirche mit einem Satz, der sich wie ein roter Faden durch den Abend zieht.
Wir sind keine Hauptstadt von Deutschland, aber ich möchte gerne sagen, wir sind Hauptstadt der Demokratie. Und das wird auch bleiben.
Um Demokratie, was sie bedeutet und wie wertvoll und zerbrechlich sie ist. Darum geht es an diesem Abend. Denn in der Paulskirche tagte vor 175 Jahren die erste deutsche Nationalversammlung und legte damit den Grundstein auch für unsere heutige Demokratie, sagt der Mitherausgeber der neuen Buchreihe Edition Paulskirche, Jörg Bong.
1848 ist uns so nah. Das war immer diese mich umhauende Erfahrung, wie nah uns das schon ist in jeder Hinsicht. Kommunikation wird da erfunden. So wie wir das heute machen, Presse wird erfunden, die erste große Frauenbewegung, Demokratie, die Wehrhaftigkeit, das Aufstehen gegen die Tyrannei.
Die Buchreihe widmet sich in insgesamt 16 Bänden den Vorkämpfern dieser demokratischen Ideen in Deutschland, die für ihre Ideale viel riskiert haben, verfolgt und zum Teil umgebracht wurden. Mitherausgeber Jörg Bong sagt, dass Demokratie und Freiheit immer die Ausnahme und das Gegenteil des natürlichen Zustands seien und darum gut verteidigt werden müssten. Und Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig findet, der Kampf um die Demokratie ist in diesen Zeiten wichtiger denn je.
Die alten europäischen Demokratien, Deutschland, Frankreich, werden ja zum Teil aus dem Inneren hart angegriffen und attackiert. Und das macht mir sehr große Sorge.
Und der Angriff Russlands auf die Ukraine zeige noch deutlicher, wie gefährdet die demokratischen Systeme in Europa sind. Die Pädagogin und Psychologin Marina Weißband stammt aus der Ukraine. Sie glaubt, den Grund zu kennen, warum Russlands Präsident Putin ihr Land angegriffen hat.
Der hat angefangen, als ich in russischen sozialen Medien, ВКонтакте, gelesen habe aus Moskau, aus Petersburg, hey, guckt mal, was die Ukrainer da machen. Können wir das nicht auch? Weil Demokratie ansteckend ist.
Die Kraft der Demokratie, die wird Frankfurt in diesem Jahr noch häufiger feiern. Dieser Abend war erst der Auftakt im Jubiläumsjahr 175 Jahre Paulskirche.
Hanna Immich hat uns mit in die Paulskirche genommen und über die Feier dort zum 175. Jubiläum berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Nachrichten aus Hessen gibt es auch auf hessenschau.de.